Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runner's World Podcasts. In Folge 167 geht es um mich. Martin Grüning dachte, es sei eine gute Idee, mich, Henning Lehnerts, über meine Trainertätigkeit bei Hamburg Running auszufragen. Wer erfahren möchte, wie viele Trainerinnen und Trainer es in Deutschland gibt, warum ich einer von ihnen bin und wie viele Stunden ich pro Woche damit verbringe, andere Leute zu betreuen, sollte sich das Gespräch zwischen Martin und mir anhören. Viel Spaß dabei. So, worum geht's heute? Ich habe keine Ahnung. Du hast irgendwas gesagt, ja, Training.
Du bist eingeladen worden hier von mir in unseren Podcast, den du sonst immer hostest. Nein, es geht natürlich um das ganz, ganz spannende Thema, nicht Training, sondern Trainer.
Ah, Trainer, ja.
Ja, genau. Ja. Ich bin ja selbst sozialisiert in diesem Sport, Laufen. Und ich habe in meinen Anfangsjahren, als ich noch jugendlich war, von ganz tollen...
Lange her,
ja, tatsächlich 50 Jahre her, von ganz tollen Trainern gelebt. Und die sind eigentlich der Grund gewesen, warum ich in diesem Sport geblieben bin und in diesem Sport dann mich gefunden und Spaß gefunden habe. Und da du jetzt auch als Trainer tätig bist und ich merke, dass du darin aufgehst, in diesem Job, da müssen wir noch definieren, ob das ein Job ist oder kein Job ist, finde ich das ein total spannendes Thema. Und ich habe dann im Vorfeld natürlich dieses Podcast, habe ich so ein bisschen recherchiert, wie man das tut, wenn man einen Podcast vorbereitet.
Und das machen wir sonst nie.
Nee, machen wir sonst nie, aber in dem Fall, das Thema kitzelt mich und interessiert mich. Und ich habe dann beim DOSB, der ja in Deutschland das Vereinswesen mit organisiert und auch die Übungsleiter- und Trainertätigkeiten mit koordiniert, habe ich dann gefunden, dass es insgesamt 564.000 Trainer und Übungsleiter Lizenzen, aktive, gerade in Deutschland gibt und du bist einer von diesen.
Ja, und alle anderen kommen jetzt in den Podcast und stellen sich einmal kurz vor.
Nee, das 564.000, also von C bis A-Trainer, ja. Inklusive Übungsleiter, das ist schon richtig gut. Und Durchschnittsalter liegt bei, was meinst du?
Ich glaube, es ist relativ jung. Weil gerade so im Nachwuchsbereich, da sind ganz viele, die so 18, 20 sind, die selber gerade die Leichtathletik-Karriere hinter sich haben, nicht so richtig durchgestartet sind, die dann, glaube ich, da so in die Trainer-Geschichte reinwachsen. Also ich sag so 28.
45!
Ah, okay. Ah, dann bin ich ja noch unter Durchschnitt.
Sehr gut. Sehr gut. Genau. Ich mache so ein bisschen Statistik vorweg.
Ich finde es gut, spannend.
Ja. Ja. Was meinst du, das ist jetzt aber wirklich, das ist eine wilde Frage. Was meinst du, wie groß der Stunden-Engagement-Umfang pro Jahr ist? Wie hoch der ist?
Also Punkt 1, ich beantworte hier Fragen, kann ich irgendwas gewinnen?
Nee.
Okay, schade. Dann strenge ich mich auch nicht an. Pro Person, meinst du?
Nee.
Insgesamt. Von den 540.000 Leuten?
Ja.
Naja.
Ja, wunder mich nicht.
Also sagen wir mal pro Woche 2 Stunden.
Ich nicke.
Ja, mal 540.000.
Ja.
Mal 52.
Ja, 11 Millionen.
Kommt, ist das
ja, dann? Ja, 11 Millionen Stunden. Also finde ich spannend. Dann noch so Dinge habe ich gefunden.
Da bin ich überdurchschnitt, würde ich sagen.
Kann ich nicht bewerten. Wertschöpfung von 162 Millionen Euro.
Durch die Trainertätigkeiten.
Ja, ja. Monatliche Wertschöpfung von 162 Millionen Euro.
Das ist ja auch super schwer zu berechnen.
Jährliche Wertschöpfung 1,95 Milliarden Euro. Also krass. Ja.
Wie berechnet man das? Also weil es kann ja nicht um Preisgelder, Gewinne, sonst irgendwas geben, dann ist es wahrscheinlich eher so Gesundheitswirkung.
Ja, glaube ich.
Oder wie viel Geld würde ein normaler Trainer, ein privater Trainer bekommen?
Ich vermute, da spielen weiche Faktoren rein, ja. Auswirkungen auf Gesundheit und Sonstiges. So, warte, ich bin gleich durch mit meinen Zahlen. Bleib bloß dran jetzt hier. Also, was meinst du, wie viel Prozent Was meinst du, wie viel Prozent dieser Trainer ihre Tätigkeit, so wie du vermutlich, oder du bekommst nichts dafür, ehrenamtlich ausüben. Wie viel Prozent dieser?
75 oder so.
80%, ja, tatsächlich 80%. 4% sagen, sie machen es hauptberuflich und der Rest so Nebenberuf. Ja.
Also hauptberufliche Trainer kenne ich, also die mir wirklich, also die ich jede Woche mehrfach sehe, kenne ich so gut wie gar keine. Also die meisten, die da auf der Jahnkampfbahn hier in Hamburg sich die Beine in den Bauch stehen, sage ich jetzt mal, die machen das ehrenamtlich.
Ja. So, jetzt müssen wir ein bisschen deine Hintergründe, das ist jetzt genug der Statistik, deine Hintergründe auch erklären. Ich habe jetzt gesagt, du bist Trainer. Wir müssen, glaube ich, einmal sagen, wo bist du Trainer und wen trainierst du eigentlich?
Genau, ich trainiere bei Hamburg Running. Das ist ein reiner Laufverein hier in Hamburg. Ist kein klassischer Leichtathletikverein mit den verschiedenen Disziplinblöcken, sondern reiner Laufverein. Trainiere ich eine Gruppe ambitionierter Läuferinnen und Läufer, die alle erwachsen sind. Es ist eine sehr heterogene Gruppe, würde ich sagen. Bezieht sich auf die Straßendisziplinen vor allen Dingen, also 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon und dann wirklich von Frauenbereich 3 Stunden 30 im Marathon bis zu Männerbereich 2 Stunden 20 im Marathon. Und dazwischen bewegt sich so alles. Und das sind Der Gruppe gehören insgesamt so knapp 45 Leute an und der harte Kern, der immer zum Training kommt und wirklich, wo ich sagen würde, die trainiere ich aktiv, das sind so 25 bis 30 davon.
Wow, aber das ist ganz schön viel. Und wie häufig trefft ihr euch? Ich weiß es tatsächlich nicht, fällt mir auf. Ich müsste es eigentlich alles wissen.
Ne, das sind
ich bin so nah an dir dran. Du bist dann irgendwann abends mal weg,
genau,
und man weiß nicht.
Wohin?
Ja, ich weiß schon, wohin, aber ich weiß nicht, ob du zu deinem eigenen Training dann. Nee, das hast du dann in der Regel mittags immer. Ja, du bist dann abends weg.
Genau, das ist
zweimal. Gefühlt bist du jeden Tag abends weg.
Ja, ich tue so, als würde ich jeden Abend meine Gruppe trainieren, dabei ist es eigentlich nur zweimal in der Woche der Fall.
Okay.
Montags, donnerstags trainieren wir. Die Zeiten habe ich so übernommen, die waren halt vom Verein einfach mal so vorgegeben, bevor ich diese Gruppe, wenn man so will, aufgebaut habe, waren das so die Trainingszeiten, die wir vom Verein auf der Jahnkampfbahn irgendwie hatten. Das könnte man auch ändern, aber es hat sich so etabliert. Montag, donnerstags und samstags trainieren wir. Samstags ist dann am Wochenende eher so der lange Lauf. Und genau, Montag und Donnerstag machen wir in der Regel Tempogeschichten auf der Bahn oder im Hamburger Stadtpark.
Und wie viel Uhr geht's dann los?
Immer 18:30 Uhr. Für einige zu spät, für einige zu früh, man kann es nie allen recht machen.
Ja, also es sind in der Regel, wie ist der Altersdurchschnitt? Hattest du das schon gesagt, so knapp unter 30? Oder?
Ja, genau, ich würde sagen, der Schnitt ist so bei Mitte, Ende 20, aber auch da sehr, sehr heterogen. Es gibt welche, die sind gerade 20, 21, dann gibt es welche, die sind über 40 schon. Und gibt auch so ein, zwei Ausreißer, die noch ein bisschen älter sind. Genau, aber so der Kern bewegt sich so im Bereich Ende 20, Anfang 30 wahrscheinlich.
Aber jetzt ist es ja, also dann fährst du dahin, dann coachst du die. Kannst du es kombinieren mit deinem eigenen Training? Also läufst du
nicht
mit?
Mehr, nein. Nicht mehr. Früher, also als ich die Gruppe aufgebaut habe, also die Gruppe gab es früher mal, dann eine Zeit lang nicht mehr. Da gab es so ein paar interne Querelen, sage ich mal, wie es oft in Vereinen so ist.
Warum eigentlich?
Ja, es ist schwierig.
Ich weiß übrigens warum, aber das erklären wir gleich.
Oh, nee, lieber nicht. und naja, auf jeden Fall, als ich die Gruppe dann wieder aufgebaut habe, war das so, dass Leute aus dem Verein waren, die halt ein bisschen leistungsstärker waren aus anderen Gruppen, aus den Hobbygruppen, aus der Hobbygruppe, die wir so hatten. Und da konnte ich noch sehr gut mittrainieren. Das war dann so eine Handvoll Jungs tatsächlich nur, Männer. Und meine Frau hat dann mittrainiert und das war's. Und da konnte ich gut mittrainieren, weil das war eine übersichtliche Anzahl an Personen. Ich war tatsächlich auch am Anfang der leistungsstärkste Athlet selbst. Und das hat sich dann aber zum Glück relativ schnell gewandelt, sodass viele Leute von außen hinzukamen. Einige Leute, eine Handvoll Jungs sind inzwischen halt diese 35 Leute geworden, die halt immer zum Training erscheinen. Und das ist einfach eine Anzahl, wo man selber, wenn man mittrainiert, nicht mehr so den Überblick hat. Also man ist vor dem Training ansprechbar, nach dem Einlaufen kommen Leute auf einen zu, wollen irgendwie was. Nach dem Training ist man ansprechbar. Und wenn man da selber trainiert, das harmoniert nicht so gut. Ab und an laufe ich mal mit, aber wirklich super selten. Also.
Okay, also 18:30 geht das Training los. Das heißt, wann bist du auf dem Platz?
Das hängt tatsächlich davon ab, ob sich im Vorhinein noch jemand meldet und Redebedarf hat. Also ich bitte,
wie kommuniziert ihr?
Über Telefon? WhatsApp-Gruppe.
WhatsApp-Gruppe.
Ja, ja, genau. Mhm. Also in mehrere WhatsApp-Gruppen. Mhm. Wo alle drin sind, da ist auch ja, relativ viel los. Ich verschicke jeden Montag oder jeden Sonntag, je nachdem, wie ich Zeit und Lust habe, einen kleinen Newsletter, wo drin steht, was diese Woche ansteht. Die Leute haben einen Blick auf den Trainingsplan und sagt dann auch nochmal, wer Redebedarf hat, kann sich gerne melden. Das tun ab und an nochmal welche, dann bin ich manchmal schon um 18.15 Uhr, 18 Uhr da und setze mich mit Leuten irgendwo hin und bequatsch halt, was bequatscht werden muss. Zielsetzung, wie kommt man aus einer Verletzung wieder raus, was steht gerade an, weil das ist ja auch, das sind alles Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, nicht nur Leistungsfähigkeiten, sondern auch Hintergründen. Manche haben einen super stressigen Job, körperlich anstrengend, manche haben einen nicht so stressigen Job, sehr viel Freiraum, laufen 70, 80 Kilometer, andere laufen 170, 180 Kilometer in der Woche. Also da treffen halt wirklich Welten aufeinander und da mal den Austausch zu haben, ist halt wichtig. Und deswegen geht's nicht mehr, dass ich selber so oft mittrainiere, sondern ich muss halt irgendwie ansprechbar sein.
Also gehen wir davon aus, du bist um 18 Uhr da. Wann haust du da ab?
In der Regel 20 Uhr, 20:30
Uhr. Und dann hast du aber noch nichts gegessen?
Nee, das tue ich dann danach. Dann geht's nach Hause. Genau, wir wohnen nicht weit entfernt von der Ehrenkampfbahn. Das ist alles kein Problem. Genau. Aber so genau, zweimal in der Woche ist man schon 2,5 Stunden irgendwie vor Ort.
Okay, und den Samstag läufst du aber mit?
Den Samstag laufe ich oft mit, genau. Okay. Ja, weil das und auch der lange Lauf ist, da stelle ich mich jetzt selten daneben oder fahre mit Fahrrad mit. Kommt auch mal vor, aber eher selten. Da laufe ich oft mit, genau.
Okay, und du hast jetzt eben gesagt, Trainingspläne, die sind heutzutage dann irgendwo digital hinterlegt und jeder kann darauf zugreifen? Oder wie ist das gemacht? Genau, ja. Nicht wie bei uns früher, bekamst einen Zettel in die Hand?
Ja, aber letztlich ist es auch nichts anderes. Der Zettel ist halt nur ein digitales Google Doc, wo okay, alle Zugriff drauf haben.
Aber das pflegst du regelmäßig oder gibt es einmal so einen großen Jahresplan?
Nee, das geht nicht. Also es gibt einen Rahmentrainingsplan oder diesen Rahmentrainingsplan, der sich aufteilt in 10 Kilometer Halbmarathon, Marathon mit den entsprechenden Zielen, weil es gibt welche, die haben den Marathon so als Hauptfokus, es gibt welche, die haben den Halbmarathon als Hauptfokus und welche, die haben auch die 10 Kilometer als Hauptfokus und die müssen entsprechend halt unterschiedlich trainieren. Und dieser Rahmenplan ist schon so gestaltet, dass die Leute trotz ihrer unterschiedlichen Ziele und Distanzen möglichst viel miteinander trainieren können. Dann sprechen wir dann eher darüber, dass der lange Lauf halt beim 10-Kilometer-Training einen anderen Inhalt hat, kürzer ist. Und dafür machen die dann zweifel intensivere Kilometerwiederholung als die anderen.
Naja, also ich will ja so ein bisschen auf die Zeitintensität raus. Also den pflegst du ja auch, diesen Plan. Und du kommunizierst mit denen über eine WhatsApp-Gruppe. Du bist dreimal in der Woche etwa 2,5 bis 3 Stunden für die Gruppe unterwegs. Ja. Also da kommst du schon auf 9 Stunden, die du bei der Gruppe bist, plus vermutlich weitere 2 Stunden, die du für Kommunikation, Trainingsplanung oder mehr vermutlich noch, ne?
Also ich habe mal irgendwann vor kurzem gesagt, dass es inzwischen, glaube ich, pro Tag 1 Stunde ist, die ich damit verbringe.
7 dazu nochmal sind 16 Stunden schon. Ja,
also so im Schnitt, ne? Es gibt Tage, die sind ruhiger, es gibt Tage, die sind ein bisschen voller. Viel ist einfach tatsächlich Kommunikation über WhatsApp, also einfach Nachrichten, wo jemand sagt, ja, irgendwie heute ist das und wie soll ich es verschieben, das Training? Mhm. Oder dann hat man Leute, die so ein bisschen rausfallen, die gerade aus einer Verletzung kommen, die dann natürlich ein bisschen anders behandelt werden und dann telefoniert man. Also ich glaube, ich habe allein letzte Woche habe ich 3 einstündige Telefonate gehabt mit Athletinnen und Athleten. Wo das Training nochmal konkretisiert wurde. Das sind dann tatsächlich immer die leistungsstärkeren Athletinnen und Athleten, die das wünschen. Das ist ganz spannend, habe ich irgendwann so festgestellt. Aber das macht auch Spaß. Also es sind viele dabei, die selbst ein sehr großes Verständnis von Training haben und die dann einfach mich so zum Austausch haben wollen. Ja, ja. Wie stellt man es richtig an? Was ist jetzt zu beachten? Und das macht dann halt auch Spaß. Also es ist dann gar keine Arbeit in dem Sinne, sondern das ist einfach toll, wenn man sieht, okay, die Leute entwickeln sich, die haben Bock darauf, die brennen für das Laufen, genauso wie ich für das Laufen brenne. Und ja, das ist so meine Aufgabe jetzt.
Da kommen wir dann eigentlich so zu dem Entscheidenden. Warum machst du das? Das ist ja eigentlich die Schlüsselfrage. Warum machst du das? Du stehst jetzt, heute haben wir Dienstag. Also du hast gestern Abend um 6:30 bei -3 Grad vermutlich an der Bahn gestanden, hast dir einen abgefroren.
Richtig.
Und hast dabei irgendwelche Zwischenzeiten irgendwem zugerufen.
In der Regel geht es immer darum, langsamer.
Diesen dicken Steppmantel, den man dann vermutlich, ich kenne den noch so von den Trainern, die dann so, zu meiner Zeit gab es keine dicken Steppmäntel, die hatten so Bundeswehr-Parkas
an. So Wollmäntel.
Ja, genau. Stehst du dann da und rufst dann da irgendwelche Zwischenzeiten rein.
Was ist gerade passiert?
Es ist eine Tasche umgefallen.
Ah ja.
Deine Tasche.
Ach so, Ja, das kann sein, dass das meine Tasche war im Flur. Nun ja.
Deine Tasche. Warum machst du das? Hast du das schon mal hinterfragt oder machst du einfach?
Also ich weiß nicht mehr, warum ich damit angefangen habe, tatsächlich. Ich wurde irgendwann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Trainingsgruppe zu übernehmen. Das war eben nicht diese Wettkampfgruppe wie jetzt, sondern diese Hobbygruppe bei Hamburg Running. Und da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Das macht mir irgendwie, glaube ich, Spaß. Ich hatte so 1-2 Athleten über meine Tätigkeit bei Runner's World, darüber, dass ich selbst mich sehr für das Training interessiere, die ich so ein bisschen angeleitet habe. Ich würde mich da nicht als Trainer bezeichnen, aber die ich so angeleitet habe, die mal einen Trainingsplan bekommen haben. Und das wusste man irgendwie im Verein und dann hat man gedacht, okay, der arbeitet bei Runner's World, der muss irgendwie eine Expertise haben. Das reicht uns jetzt, um in der Woche ein Training zu gestalten. Und das habe ich dann eine Zeit lang gemacht. Und das waren halt wirklich klassische Hobbysportler, die sich auf einen Marathon, Halbmarathon, wie auch immer vorbereitet haben. Die Zielsetzung war jetzt nicht so super ambitioniert im Vergleich jetzt zur nationalen Spitze. Jeder für sich hatte da sicherlich seine Ziele. Aber da ging es jetzt eher um das Miteinander. Es war eine Riesengruppe, es waren teilweise auch dann so 30, 40 Leute, noch viel, viel heterogener als jetzt die Gruppe. Und da hat man dann einfach vorgegeben, okay, wir machen heute 800er, hatten so ein bisschen beim Lauf-ABC darauf geachtet, dass es jetzt nicht komplett Kraut und Rüben ist. Und war einfach so ein bisschen Ansprechpartner. Eigentlich gar nicht so unterschiedlich wie jetzt, nur dass jetzt die Athletinnen und Athleten halt sehr zielorientiert und leistungsstärker einfach sind. Und ich bin da so reingerutscht. Und inzwischen ist wirklich mein Antrieb, diese Entwicklung mitzumachen. Und die Freude, die ich daraus ziehe, wenn die Leute sich
schneller werden.
Genau, sich entwickeln, schneller werden, für das Thema brennen, ist enorm. Also es macht mir wirklich unglaublich viel Spaß. Da kann ich super mitfiebern. Das ist auch purer Stress, wenn man dann nicht bei dem Rennen irgendwie oder wenn man das Rennen verfolgt, ob nun an der Strecke oder im Tracker und einfach ja auch nicht mehr eingreifen kann und dann hofft, dass das, was man in den letzten Monaten gemacht hat, aufgeht. Das ist schon purer Stress und aber auch eine große Befriedigung, wenn es dann funktioniert. Und inzwischen ist auch der soziale Aspekt enorm wichtig und tatsächlich von Bedeutung für mich, weil ganz am Anfang, wie gesagt, war es so eine Handvoll Athleten, eine Handvoll Jungs und inzwischen sind es halt so viele und da ergeben sich natürlich ganz andere Dynamiken, Freundschaften und ich finde es halt großartig, auch dieses Miteinander zu erleben. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen haben wir so eine interne Weihnachtsfeier gehabt, wo wir zum Italiener gegangen sind. Und ich glaube, wir waren 35, 40 Leute bei diesem Italiener. Also ich kam rein und die meisten saßen halt schon da. Und das war das halbe Restaurant war gefüllt mit meinen Athletinnen und Athleten. Und das war super zu sehen einfach, dass die Gruppe halt so gewachsen ist. Und ja, auch wenn wir halt zu Wettkämpfen fahren miteinander, jetzt ins Trainingslager bald. Das sind einfach coole Erlebnisse so, die auch das Soziale, das Miteinander einfach fördern. Da merkt man halt, dass man als ja, Trainer jetzt nicht unbedingt, aber so halt das Vereinswesen, dass das auch da einfach so eine gesellschaftliche Komponente hat.
Das heißt, dein Involvement, aber jetzt bitte ich sehr ernsthaft um eine ehrliche Antwort. Dein Involvement, geht das über dieses Sportliche auch hinaus? Also hast du auch ein Mensch, also jetzt kannst du ja kaum Nein sagen, aber hast du auch so ein richtig, ja, so ein menschliches Interesse, dass jemand da irgendwie ein positiverer Mensch wird oder jemand, von dem du merkst, der ist eher immer sehr zurückhaltend, introvertiert, eher extrovertierter wird. Also hast du da auch so, willst du auch Persönlichkeiten entwickeln?
Bedingt. Ja, also das ist nicht das, womit ich jetzt zum Training gehe. Ich glaube, dadurch, dass es auch keine Jugendgruppe ist, wo man die Menschen jetzt, ja, formen klingt blöd, aber so ein bisschen wirklich noch stärker beeinflusst, einfach durch seine eigene Person, ist es in dem Fall, glaube ich, nicht gegeben. Das sind alles Erwachsene, die schon eine Persönlichkeit haben und die möchte ich jetzt auch gar nicht beeinflussen. Natürlich freue ich mich, wenn die Leute beim Training aufblühen, Bock haben für das Laufen, brennen und daraus die positiven Aspekte ziehen, die das Laufen und das Miteinander natürlich mit sich bringen. Wenn die das erleben, spüren und davon sich positiv beeinflussen lassen. Aber das ist jetzt nicht der Antrieb, mit dem ich zum Training gehe. Da geht es tatsächlich um die Leistungsentwicklung, dass jeder für sich, jede für sich so das Ziel erreicht, was eben möglich ist, was man sich gesteckt hat.
Ja. Ein Schritt zurück nochmal beim Thema Motivation. Geld bekommst du dafür auch, ne?
Das ist so eine 11 kleine... Euro. Nee, das ist eine Pauschale. Das sind 250 Euro pro Stunde, im Monat. Das ist so eine Ehrenamtsaufwandspauschale, die ist auch steuerfrei.
Ja.
Das waren mal 200 Euro, das wurde jetzt irgendwann mal erhöht auf 250 Euro. Und ich glaube, das ist das Maximum, was man, keine Ahnung, ich habe mich da nicht informiert, ich vertraue da dem Kassenwart im Verein, was man bekommen kann, wenn man das Ganze ehrenamtlich macht.
Okay, dann rechnen wir jetzt 250 durch. Was haben wir gesagt? Pro Woche habe ich ausgerechnet 9 Stunden auf dem Platz, beziehungsweise mit auf der Strecke sind 9 Stunden plus 9 Stunden, 18 Stunden.
9 Stunden kannst du nicht sagen, weil am Samstag trainiere ich ja mit.
Okay, dann sagen wir 6 Stunden nur. 6 Stunden plus nebenher, hast du gesagt, jeden Tag eine Stunde, sind 13 Stunden pro Woche. Mal so ganz, wirklich, ich glaube, das ist viel zu niedrig angesetzt, aber sagen wir. Mal 4, 13 mal 4 sind 52. 250 durch 53, richtig? Ja. Na also, 4,70 Euro die Stunde. Oh. Ja, ich glaube, das zeigt schon, unter dem Aspekt,
macht das wirklich kaum jemand, überhaupt nicht. Nee, ich würde es tatsächlich auch, das darf jetzt niemand aus dem Verein hören, aber ich würde es auch tatsächlich inzwischen ohne Bezahlung machen.
Ja.
Weil, ja, es macht einfach Spaß.
Naja, und ich habe in meiner Geschichte als Athlet, ich habe nie als Trainer am Bahnrand gestanden. Als Athlet habe ich auch immer erfahren, wenn wir schon beim Thema Geld sind, die haben alle nebenher so viel Geld immer noch da reingesteckt für irgendwas, was weiß ich, Benzingeld, was nicht abgerechnet wurde, weil es nirgendwo abzurechnen war oder irgendwelche Geschenkchen. Mhm. Oder ich habe auch Trainer erlebt in meiner Jugend. Ich habe begonnen bei einem Lehrer, der das an einer Brennpunktschule, das Laufen als Nachmittagsbeschäftigung so angeboten hatte, was der da alles auch, also an Unterstützung für Kinder aus eher sozial schwächeren Familien so reingesteckt hat. Also das war wahnsinnig beeindruckend, wahnsinnig krass, wenn ich das heute so rückbedenke. Ja, also aus wirtschaftlichen Gründen habe ich keinen Trainer erlebt, der das irgendwie gemacht hat.
Nee, also, das ist das, was ich meine. Ich kenne kaum jemanden, der das halt hauptberuflich als wirklich als Job macht. Natürlich über die Arbeit kenne ich diverse Bundestrainer und professionelle Trainer, aber die mir jetzt wöchentlich da begegnen, das sind nicht so viele. Selbst als in Hamburg zumindest die Landestrainerlauf, die ich ja sehr gut kenne, ich glaube, die verdienen gar kein Geld damit. Also die machen das neben ihrem anderen Trainerjob, sind die halt dann noch Landestrainer, ja. haben noch mehr zu tun. Also das macht man nicht wegen des, wegen des Geldes.
Ja. Großes Thema für mich ist, du trainierst ambitioniert, hast du gesagt, ambitionierte Läuferinnen und Läufer. Aber ja, aktuell ist einer dabei, der sogar an Weltmeisterschaften teilgenommen hat. Ja, 100 Kilometer Weltmeisterschaften. Aber ohne deinen Athletinnen und Athleten und dir zu nahe treten zu wollen, sie sind zweite Reihe. Sie sind
maximal, ja.
Ja, maximal zweite Reihe. Und das Engagement von dir ist aber doch kein anderes als das von Trainern, die auch Nationalathleten trainieren, oder?
Schwierig zu vergleichen, glaube ich. Also ja, also wenn man es jetzt mal ganz platt sagt, steht eine Isabel Baumann genauso wie ich am Platz und versucht, das Training zu leiten, was ihr, ich habe es ja selber mal erlebt, wirklich unfassbar gut gelingt. Also wie sie bei den verschiedenen Gruppen da in Tübingen den Überblick behält, ist mir bis heute ein Rätsel. Ich glaube, ich habe es auch schon mal hier im Podcast erzählt. Sehr, sehr beeindruckend. Genau, und dann schreibt sie Pläne und steht halt im Austausch. Und von daher ist es schon vergleichbar. Natürlich haben die noch eine ganz andere Expertise und stecken noch viel mehr im Thema drin, kennen noch viel mehr Leute auch bei den Verbänden und so. Das ist.
Na, mir geht es ums Engagement.
Ja, ich glaube, das Engagement ist kein großer Unterschied. Also wahrscheinlich ist man als Ehrenamtlicher, der da richtig für brennt, was bei mir der Fall ist, im Zweifel ist man noch engagierter als jemand, der das hauptberuflich macht und irgendwie so nicht mehr so die Ziele hat oder keine Ahnung. Also
ja,
da
jetzt also
niemand was unterstellen, ist wahrscheinlich total individuell.
Ja, und vermutlich ist das Engagement von irgendwelchen Crew-Captains und von Lauftreffleiterinnen und Leitern ist auch ebenso groß, wo es vorrangig gar nicht um Leistungsentwicklung geht, sondern einfach getrieben durch das Engagement, Menschen zu gesünderen Menschen oder glücklicheren Menschen zu machen, Menschen zusammenzubringen. Und das wird eigentlich viel zu wenig wertgeschätzt. Also dieser Podcast ist dann auch nicht nur ein Dank an dich, sondern ein Dank an alle Trainerinnen und Trainer da draußen, Übungsleiterinnen, Übungsleiter, wie gesagt Crew-Captains, die sich da in unserem Sport engagieren. Und ihr seid ja tatsächlich diejenigen, die so die Basis sind für all die da draußen vernünftig unseren Sport treiben und nicht nur drauf losrennen. Kann man auch machen.
Vernünftig.
Ja, kann man auch machen. Naja, aber jetzt noch was Persönliches. Okay, jetzt haben wir gesagt, zweite Reihe. Kitzelt dich denn doch so auch oder treibt dich auch?
Ja.
Ja, ja, okay. Ja.
Ich weiß, worauf
also du hinaus die Athleten zu noch besseren Athleten zu machen und mal jemanden zu deutschen Meisterschaften zu bringen. Und träumst du dann auch davon, dass mal jemand ins Finale bei deutschen Meisterschaften kommt?
Ja, also klar, das würde ich jetzt nicht abstreiten. Das ist natürlich so, wenn man Leute dabei hat, die leistungsstarke sind, die sehr hochgesteckte Ziele haben. Also wir denken jetzt nicht an Olympia, sondern wir denken tatsächlich im nationalen Rahmen, dann ist das schon natürlich cool und ein Anspruch und ein Ziel. Also ich muss schon zugeben, letztes Jahr als Martin Müller, der kam im
Martin Müller ist ein Fake-Name.
Nee, den gibt's
Martin
wirklich.
Müller,
den gibt's
Michael
wirklich.
Müller.
Martin
Mustermann aus meiner Gruppe.
Der kam so vor knapp anderthalb Jahren in die Gruppe und kam aus hat jahrelang in Schottland gelebt und hat dort seinen Doktor gemacht und wurde da zum Läufer. Und ich habe ihn auch mal kurz im Magazin schon porträtiert vor ein paar Ausgaben.
Covermodel.
Covermodel war es.
Ja, ein.
Stimmt, genau.
Martin Müller, Covermodel.
Martin Müller, Covermodel. Genau. Und als der dann kam, war er natürlich schon zu uns kam in die Gruppe, war er schon ein starker Läufer. Ist dann einen starken ersten Marathon gelaufen in 2 Stunden. Oh, jetzt kriege ich es nicht mehr hin. 25 oder 28? Oh, wow. Irgendwie so in dem Bereich. Ich krieg's ja nicht mehr hin. Es sind viele Leute, deswegen so mit Bestzeiten merken ist manchmal schwierig. Na, auf jeden Fall eine Bestzeit gelaufen, einen Marathon und hatte auch schon mal einen Ultra-Trail gemacht und kam dann zu mir und meinte, so, jetzt möchte er in Biel laufen, 100 Kilometer Straße. Das Rennen ging dann nicht gut aus, obwohl die Vorbereitung sehr, sehr gut lief und dann war das neue Ziel, die deutschen Meisterschaften, 100 Kilometer. Und da ist er halt Dritter geworden, ist auch fast die Zeit gerannt, die wir so im Vorhinein uns mal überlegt haben, die realistisch wäre. Naja, und auf jeden Fall hat er sich mit dem Ergebnis dann qualifiziert für die Weltmeisterschaften über 100 Kilometer. Und wenn du dann einen Athleten betreust, der plötzlich Germany-Klamotten nach Hause geschickt bekommt vom Deutschen Leichtathletikverband und der Kaderathlet wird hier in Hamburg, das ist schon cool. Da ist man natürlich stolz auf den Athleten, ein bisschen stolz auch auf sich selber und denkt so, okay, da hat man jetzt auf jeden Fall was richtig gemacht. Und wenn man das halt weiterdenkt, ist es natürlich irgendwie auch ein Antrieb. Ne? Also 100 Kilometer ist jetzt natürlich eine Nische, zugegeben. Deswegen würde ich auch bei ihm sagen, er ist zweite Reihe. Wenn jetzt alles gut läuft, denken wir langfristig im Marathon im Bereich 2 Stunden 20 bei ihm. Da ist man noch weit weg davon, ganz, ganz vorne mit den Jungs halt mitzulaufen, die ja inzwischen 205, 206 laufen.
Ja, ja, ja. Ja.
Und deswegen, klar, ist das Ziel dann auf nationaler Ebene deutsche Meisterschaften mal zu erreichen. Aber das hängt natürlich auch davon ab, welche Leute kommen in einen Verein. Und da, wo gute Leute sind, kommen auch gute Leute hin.
Ja, das finde ich nochmal spannend. Wenn du ganz ehrlich bist, geht's dir, also versuchst du jetzt momentan auch gute Leute anzuwerben, die hast du dann ja nicht entwickelt. Oder sagst du, nö, mein Bestreben ist es, die Leute, die hier sind, Männer wie Frauen trainierst du ja, weiterzubringen, ja, zu entwickeln und aus denen vielleicht jemanden zu machen. Wobei, da fehlt dir ja dann der Zugriff auf die Jugendlichen. Ne? Die,
genau,
sind ja woanders.
Ja, bei uns im Verein ist
organisiert.
Genau, wir haben jetzt 2 Jugendgruppen. Die sind, was die Mitgliederzahlen angeht, noch sehr überschaubar. Und da ist bislang auch, ich glaube, noch nie jemand hochgekommen, aber wie gesagt, das ist alles im Aufbau. Wir haben quasi mit Erwachsenengruppen angefangen und wandern jetzt nach unten. Die anderen Vereine, die Jugendgruppen haben, allen voran halt der Hamburger Sportverein, HSV, genau, die halt riesen Jugendabteilung, Kinderabteilung haben, da kommen natürlich viel mehr Leute nach oben. Das ist bei uns nicht so, deswegen ist es bei uns eher so, dass die Leute, die neu dazu kommen, von außen kommen, die waren vorher nicht im Verein. Und ich bin in all den Jahren, bin ich tatsächlich auf einen einzigen Athleten zugegangen, aktiv.
Das war deine Frau?
Nee. Das war ein Athlet, der ist jetzt nicht mehr bei uns aktiv. Aber den habe ich auf der Jahnkampfbahn laufen sehen. Und habe ihn irgendwann mal so angesprochen, ich so, ey, du läufst ziemlich schnell, was sind so deine Disziplinen? Und ja, dann ist er auch bei uns geblieben, hat dann für sich entdeckt, dass er eher Bahnläufer ist, ist dann zu meinem Trainerkollegen Andreas Gries in die Bahngruppe gegangen, war da auch eine Saison, glaube ich, jetzt mit aktiv, aber ist jetzt irgendwie umgezogen und genau, ist deswegen nicht mehr in der Gruppe aktiv. Aber ansonsten bin ich noch nie auf jemanden aktiv zugegangen und habe gesagt, möchtest du nicht bei uns mitlaufen? Also weder in Hamburg fände ich das toll, irgendwie Leute abzuwerben, noch von woanders. Also bislang sind alle Leute einfach so von sich aus auf uns zugekommen.
Und sag mal, wie ging es dir denn, als der Martin hat dann diese Deutschlandklamotten und so zugeschickt bekommen, hast du dann gedacht, eigentlich gehört die Hälfte davon auch mir?
nee.
Gib mal so eine Jacke rüber.
Nee. Also ich würde nie mich mit einer Deutschlandjacke, wie ja so viele das tun, zu irgendwelchen Wettkämpfen fahren, mich dann dahinstellen, nur weil ich vor Jahren mal einen Athleten hatte, der dann irgendwo bei deutschen Meisterschaften oder internationalen Meisterschaften mitgelaufen ist. Das finde ich ein bisschen
peinlich. Ich hatte in meiner Geschichte, als junger Mann, als ich einen meiner ersten Ausrüsterverträge hatte, hatte ich dann einen Coach, von dem wir dann später mitbekamen, dass er unseren Ausrüstervertrag dazu nutzte, sich selbst Dinge dort zu bestellen und in seinem Keller zu bunkern.
Okay.
Sehr wahrscheinlich war das, ja, wenn man's gut will, hat er das gemacht, um so ein bisschen diese Verträge dazu zu nutzen, die ganze Gruppe zu bestücken. Also es gab dann zwei seiner Läufer, die haben einen Vertrag gehabt und er hat die Kommunikation irgendwie geleitet und hat dann so ein bisschen geguckt, dass jeder in der Gruppe mal ein paar Spikes bekam oder so. Vermutlich war das sein Antrieb. Als ich das dann irgendwann mal rausbekam, war das aber dann doch der Grund, die Gruppe zu wechseln.
Ah, okay. Eigentlich ja gut.
Ist aber wirklich 45 Jahre her. Ja. Also ja, alles gut.
Ja, also man muss halt, bei uns in der Gruppe sind alle erwachsen, fast alle haben einen Job. Es gibt auch ein paar Studenten, die meisten können sich halt ihre Ausrüstung kaufen. Wir haben auch tatsächlich nur eine Athletin in der Gruppe, die einen Sponsor hat, die einen Ausrüstervertrag hat. Alle anderen müssen selber klarkommen. Wir haben als Verein auch leider noch keinen Ausrüster. Also wir laufen alle mit verschiedenen Marken und verschiedenen Wettkampfklamotten rum, was ich auch gerne ändern würde, aber was im Verein einfach ein größeres Thema ist, weil man ja nicht alles selber machen kann. Es gibt auch andere Leute im Verein, Vorstand etc., die halt bestimmte Themenbereiche inhaltlich abdecken und sich darum kümmern, und dann mahlen die Mühlen halt manchmal etwas langsamer, als man sich das selber wünscht. Aber ja, das ist zum Beispiel auch ein Thema. Ich hoffe, das ändert sich bald, dass wir irgendwie auch einen Ausrüster und Sponsoren ranbekommen. Das Thema Geld ist natürlich immer kritisch, also gar nicht für mich persönlich, aber einfach was so Erstattung für Wettkämpfe angeht, Erstattung für Trainingslager angeht, was Erstattung für Physiotherapiebehandlung angeht. Also wir haben tatsächlich einmal in der Woche, bald hoffentlich zweimal in der Woche, ein Physiotherapieangebot auf der Jahnkampfbahn beziehungsweise beim Physiotherapeuten direkt neben der Jahnkampfbahn, wo die Leute aus den beiden Wettkampfgruppen, eben von meinem Trainerkollegen Andreas Gries, die Bahnleute und meine Leute, halt hingehen können, wenn sie irgendwas haben. Das ist schon ganz gut, aber weit weg von Professionalität. Also wenn mehr Geld da wäre, könnte man noch viel, viel mehr Sachen bewegen.
Könnte man mehr Sachen bewegen, das heißt auch mehr Leistung generieren?
Sicherlich, ja, ja. Auf jeden Fall. Also das wissen wir beide, wenn man halt regelmäßig physiotherapeutische Behandlung bekommt, wenn man optimal ausgerüstet ist, wenn man, was Krafttraining angeht, einfach ja mehr machen kann. Also wir haben tatsächlich jetzt keine Partnerschaft mit irgendwie einem Fitnessstudio. Wir haben keinen angemessenen Kraftraum, wo wir Krafttraining machen können. Wenn das alles so wäre wie bei Profiteams, könnte man natürlich noch viel, viel mehr bewegen. Das Ding ist allerdings, wenn man sich mal umschaut bei anderen Gruppen, auch mit der deutschen Elite, da ist es auch nicht viel anders, ne? Die haben im Zweifel einen Ausrüstervertrag. So wie jetzt Leverkusen ganz frisch verkündet hat, dass sie mit New Balance zusammenarbeiten. Ja, da haben wir einfach nicht die Größe für und auch nicht die Leistungsklasse, noch nicht. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal. Aber wenn man nach Tübingen schaut, die haben auch keinen eigenen Kraftraum oder so. Die haben auch keinen festen Ausrüster, glaube ich. Obwohl da bei Isabel die besten deutschen Bahnathletinnen und Athleten trainieren. Ne? Also das ist schon, wir kämpfen, glaube ich, überall in Deutschland mit den gleichen Herausforderungen. Jetzt habe ich die Tage gesehen, dass die beiden Schöneborn-Zwillinge, Deborah und Rabea, sind auf der Suche nach Laufbändern waren, weil es hat geschneit in Berlin und die Straßen waren glatt und sie wussten nicht, wo sie trainieren sollen. Wo man so denkt, krass, also zwei der besten deutschen Marathonläuferinnen stehen vor der Herausforderung, wo laufen sie?
Also. Ja, ich bin jetzt gar nicht mehr drin in diesem Vereinsding, aber ist es nicht zum Beispiel in Tübingen dann eher kontraproduktiv, einen Trikotsponsor zu haben oder einen Ausrüster zu haben, der die Vereinsbekleidung stellt, wenn du dann Athletinnen hast und Athleten, die Eigenverträge haben, dann
klar,
auf das der Ebene, widerspricht ja. sich ja, ja dann immer ja. so ein bisschen.
Ja.
Mich aber nochmal zurück jetzt zum Thema Trainer, Motivation und so weiter. Hast du eine Strategie? Also sitzt du zusammen zum Beispiel mit deinem Kollegen Andreas, den du jetzt häufiger erwähnt hast, der ja auch als Landestrainer fungiert?
Genau, ne? Landestrainer
Andreas Bahn. Gries. Habt ihr eine Strategie, wo ihr so sagt, so wollen wir Gruppen oder unsere Athletinnen und Athleten entwickeln, da wollen wir die hinführen? Und ist in dieser Strategie, ist die rein leistungssportlich gedacht oder sagt ihr, wir wollen noch größer werden und wir brauchen Unterbaujugend und wir brauchen weiter Hobbyläufer oder so? Ja. Gibt es das oder geht das über das hinaus, was ihr auch leisten könnt?
Nee, Andreas ist wirklich noch viel mehr im Engagement, im Verein, im Verband drin als ich. Also der hat mehrere Rollen auch beim Verband und Verbandsvertretung, keine Ahnung. Also das ist wirklich steckt da noch viel tiefer drin als ich, hat viel mehr Erfahrung auch in der Leichtathletik, weil er selber von Kindesbeinen an gemacht hat, anders als ich. Ich bin ja so reingestolpert irgendwann im Erwachsenenalter und musste das mit diesen ganzen Strukturen alles auch erstmal lernen, auch wie so ein Verein grundsätzlich aufgebaut ist. Was braucht es, um Leute aus der Jugend nach oben zu entwickeln, sage ich jetzt mal. Da gibt es inzwischen eine Strategie. Wie gesagt, der Verein ist relativ klein, ist rein ein Laufverein und in der Leichtathletik ist es ja eigentlich so, dass Kinder und Jugendliche multidisziplinär quasi trainiert werden bis zur U16, glaube ich sogar.
Springen, werfen, laufen.
Genau, springen, werfen, laufen und dann bildet sich irgendwann heraus, wo haben die Kinder Talent beziehungsweise worauf haben sie Lust und dann werden sie entsprechend eingeteilt. Und das ist halt bei uns nicht so. Wir sind ein reiner Laufverein, deswegen sind die Kinder- und Jugendgruppen im Aufbau so ein bisschen schwieriger. Und da gibt es ein Konzept, da bin ich aber nicht wirklich dran beteiligt. Also wir haben Austausch mit dem Vorstand, mit den Trainern der verschiedenen Gruppen, aber ich habe mich da jetzt komplett rausgezogen, was diese Gestaltung angeht, weil wenn Leute irgendwann bei mir landen sollten, die vorher in den Jugendgruppen waren, dann cool. Aber ich glaube, ich kann das jetzt nicht mit meiner Gruppe und mit meiner Tätigkeit in irgendeiner Form beeinflussen. Zudem ist es ja oftmals so, dass wenn man aus der Jugend in den Erwachsenenbereich wechselt, dann ist man erstmal noch auf den Bahndistanzen unterwegs. Also 5000 Meter, maximal 10.000 Meter und denk nicht gleich an Marathon.
Das heißt, du ziehst jetzt wieder persönlich gefragt, ziehst auch Grenzen so in deinem Engagement.
Ja,
du sagst
ja,
also, es gibt Dinge, nee.
Ja, auch einfach, weil ich nicht die entsprechende Expertise habe.
Okay,
also ist ein Zeitthema, es ist vielleicht auch so ein bisschen Lustthema. Also ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, mich mit Jugendthemen zu beschäftigen, weil bis das in meinem wirklichen Tätigkeitsbereich angekommen ist, im Erwachsenenbereich vergehen irgendwie so Jahre und das ist so ein Horizont, den keine Ahnung, da mag ich gerade gar nicht dran denken. Ich finde es gut, dass wir jetzt eine Jugend- und Kindergruppe haben, beziehungsweise mehrere Gruppen und auch Trainer gefunden haben, die sich da engagieren und die da Bock drauf haben. Aber ich sehe auch, wie schwierig das ist. Ne? Also wir haben eine Gruppe, da sind in der Regel zwei Kinder beim Training. Dann stehen da zwei Trainer und zwei Kinder. Das ist halt eine geil 1:1-Betreuung, aber ist natürlich auch für die Kinder irgendwie schwierig. Und es ist ja generell einfach auch das Problem in der Leichtathletik, dass je älter die Gruppen werden, desto weniger Kinder und Jugendliche sind da drin. Im Kinder- und Jugendbereich beim HSV, ich weiß gar nicht, wann das losgeht, gefühlt ist es U6. Mhm. Auf jeden Fall sind sehr viele junge Kinder dann auf dem Platz und je älter die Gruppen werden, desto weniger Leute sind da drin. Ne? Also wenn ich dann beim HSV in den U16, U18, dann stehen da auch nur noch 4, 6 Jugendliche.
Ja, ist ja logisch. In der Pubertät verlagern sich die Interessen dann auch. Und ja, das auch da muss ich einmal so zurückschauen. Das war das Alter, in dem meine damaligen Trainer die entscheidenden Weichen gestellt haben, weil sie den Fokus so ein bisschen von dem sportlichen Ergebnis in der Zeit dann weggelenkt haben auf das Gemeinschaftserlebnis. Also wir sind 3-4 Mal im Jahr am Wochenende gemeinsam weggefahren in eine Jugendherberge. Da stand dann das Training auch natürlich an. Aber wir haben vor allen Dingen ohne die Trainer abends dann irgendwelche Feten und Partys gemacht und die Jungs haben die Mädels kennengelernt und die Mädels die Jungs und so. Das war schon sehr, sehr entscheidend. Also dieses gesellschaftsrelevante Ding an dem Sport, wo er einfach so unterschiedliche Menschen, Geschlechter und so zusammengebracht hat. Und das haben meine Trainer damals richtig gut gemacht. Also ich bin zum Training gegangen, weil ich mich da verliebt hatte in Mädel zum Beispiel. Ja. Oder weil ich da einen Freund gefunden hatte auch. Tatsächlich, also das war sehr entscheidend.
Du bist dann aber auch eher in der dörflichen Struktur aufgewachsen?
Nö, ist schon eine Neuss, wo ich geboren bin, ist schon eine Großstadt, hat 150.000 Einwohner. Aber es war einfach, gut, das waren 70er Jahre, also da gab es kein so großes Sportangebot. Da war die Leichtathletik, hatte einen ganz anderen Stellenwert auch noch und so. Will ich gar nicht vergleichen. Ich will nur so auch noch mal hier eine Lanze brechen für die Übungsleiter oder Trainer, die es seit Jahrzehnten eben gab und gibt und was die geleistet haben. Ich habe da wirklich zu 99,9% oder zu 90% positivste Erfahrung gemacht. Und ich weiß, dass das sich über die letzten Jahrzehnte nicht verändert hat. Und bis heute zu dir dann eben, dass es da ganz viele Menschen, wir haben es jetzt eben knapp 600.000 Menschen da draußen gibt in Deutschland, die sich für andere im Sport engagieren. Das finde ich einfach, ja, dafür wollte ich jetzt nochmal so eine Lanze brechen. Und wir waren ja bei deinem Ding jetzt eben, wo du so gesagt hast, darauf wollte ich eigentlich hinaus, um da wieder zurückzukommen. Wie weit nimmst du deine Trainertätigkeit mit? Also du setzt du Grenzen oder nimmst du das auch mit in den Schlaf, dass du sagst, Hacke, das muss ich noch organisieren oder die oder der, warum hat die jetzt nicht performt oder scheiße, hat eine Verletzung, nimmst du sowas mit?
Ja,
oder gehst du vom Training weg und sagst,
Nee, also bestimmte Dinge, also so bin ich aber generell in allen Bereichen meines Lebens, nehme ich schon mit und denke darauf rum und wach nachts auf und denke so, ah, okay, alles klar. Und dann kommt mir ein Gedanke oder ich kaue noch mal auf irgendeinem Thema rum. Und sei es auch nicht unbedingt das Training, dass ich jetzt denke, oh, diese eine Trainingseinheit, die müssen wir machen, das eher nicht, sondern es ist oft so dieses Zwischenmenschliche, so, habe ich mich da jetzt richtig verhalten oder wie ist die optimale Entwicklung jetzt für den Athleten, die Athletin? Oder was können wir noch machen, um die Struktur der Gruppe zu verbessern? Oder auch so ein Nervkram wie jetzt das Trainingslager. Wir fahren bald ins Trainingslager und gefühlt habe ich seit 3 Monaten mich mehrfach in der Woche eine halbe Stunde um dieses Trainingslager gekümmert. So.
Organisierung,
einfach,
organisieren.
Genau, ganz viel Organisatorisches. Man muss das absprechen, zeitlich. Natürlich ist auch nicht immer alles harmonisch. Es sind einfach viele Leute, die aufeinandertreffen, wo man auch mal einen Kopf schütteln denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Es ist doch eigentlich alles so simpel. Und das nehme ich dann schon mit. Da mache ich mich jetzt nicht frei von das. Also es belastet mich jetzt nicht. Aber ja, den Gedanken in verschiedenen Bereichen nehme ich da schon mit auf jeden Fall.
Bekommst du was von deinen Athletinnen und Athleten zurück?
Ja, auf jeden Fall. Also
in Form von?
Manchmal ist es Kaffee. Also ganz oft gibt es gibt es Kaffee. Nee, also tatsächlich gab es jetzt bei den letzten, vor 2 Jahren bei der Weihnachtsfeier und jetzt bei unserer kleinen internen Weihnachtsfeier schon so ein kleines Dankeschön-Geschenk, was man dann in der Gruppe irgendwie organisiert hat. Das ist natürlich eine Aufmerksamkeit, die mich freut. Aber viel wichtiger ist tatsächlich so dieses Strahlen, wenn einfach alles aufgeht, ne? Also wenn ich merke, die Leute haben Lust, sie werden schneller und sie selber merken, sie werden schneller, besser und alles funktioniert. Das ist natürlich schon cool. Das sind natürlich,
das ist jetzt wieder das wieder deine Erfahrung.
Nee, also aber das ist das, was
du mitnimmst. Geben sie dir, sagen
ja,
sie
ja,
dir,
ja, ja, hey, schon, Coach, genau. Ja, ja. Danke. Nee, ist, genau, das passiert, ne? Wenn die Leute dann sagen, boah, geil, funktioniert alles mega geil und ne, das kommt schon vor, auch jeder anders. Es gibt welche, die sind relativ introvertiert, da kommt jetzt nicht so viel Emotion raus und bei manchen schon, ne? Und so wirklich das Größte ist eigentlich, wenn man nach dem Rennen, die Leute sind alle im Ziel, in der Regel laufen die meisten zum Glück irgendwie eine Bestzeit und dann steht man da und merkt einfach so, die Freude untereinander, die Freude gegen mir gegenüber ist groß. Das ist das, was die Leute mir dann geben, was einfach ja, unbezahlbar in dem Sinne ist, ne? Weil es einfach echte Emotionen sind. So, die einen können das eher zeigen als die anderen, aber ja, also ich weiß schon inzwischen natürlich auch, wie die Leute ticken.
Ja, es gibt ja auch, das weiß ich aus eigener Erfahrung, so Abhängigkeiten von Trainerinnen und Trainern. Also dass der Athlet, die Athletin so das Gefühl hat, ich brauche die oder den. Ohne die oder den kann ich gar nicht weiter meine Leistung entwickeln. Und das könntest du ja auch ausnutzen. Du ziehst ja demnächst um, könntest jetzt sagen, ganze Trainingsgruppe antreten, Möbel schleppen.
Das werde ich machen, definitiv. Das ist klar. Nee, aber das Angebot, also jetzt in dem Bereich.
Nee, ich meine Abhängigkeit. Nein. Spürst du die?
Nee, gar nicht. Also da, nee, auch vielleicht, weil es eben keine Jugendgruppe ist und weil die Leute alle vorher schon ihre Erfahrungen haben. Also ich habe jetzt bei keinem das Gefühl, dass meine Anwesenheit bei einem Rennen oder bei einem Training wirklich erforderlich. Ja,
Anwesenheit beim Training nicht, aber in der Gesamttrainingsbegleitung, Entwicklung von Trainingsplänen.
Dieses Selbstbewusstsein würde ich niemals äußern. Also ich glaube, ich habe das Training nicht neu erfunden. Also ich glaube, jemand anders könnte das Training mindestens genauso gut machen wie ich. Also es gibt Dinge, die mir wichtig sind und die so ein bisschen meine Trainingsphilosophie sind, aber das ist jetzt bei anderen sehr vergleichbar. Deswegen, ich würde niemals sagen, dass die Leute von mir abhängig sind oder das war jetzt meine Leistung. Ich bin eher sogar so, dass ich sage, wer weiß, vielleicht wären sie beim anderen sogar noch besser gelaufen, keine Ahnung. Also ich freue mich, wenn es in die richtige Richtung geht, aber ich würde niemals das mehrheitlich bei mir sehen, sondern es ist immer, sind die Athletinnen und Athleten, die gut trainieren, und die sich dann entsprechend entwickeln, ihrem Talent entsprechend.
Machst du dir so Gedanken darüber, wie es weitergehen soll mit dir als Trainer? Oder machst du einfach, also siehst du dich selbst auch da, also hast du da einen Ehrgeiz?
Ja. Ich habe auf jeden Fall einen Ehrgeiz, aber der ist eher, ja, der zeichnet sich eher dadurch aus, dass die Leute besser werden, schneller werden und dass ich Spaß daran habe nach wie vor, als jetzt durch irgendwelche Lizenzen beispielsweise. Ich habe nur einen C-Trainer. So. Das ist die Einstiegslizenz, die man haben kann. Gelernt habe ich da exakt gar nichts bei der Ausbildung. Also wer das mal gemacht hat, das ist halt, wie ich vorhin meinte, Kinder-Jugendleichtathletik, das ist halt sehr breit gefächert. Ich habe zum Beispiel meine ich weiß gar nicht mehr, wie man das nennt. Bei meiner Prüfung musste ich Kugelstoßen. So eine Trainingseinheit beim Kugelstoßen anleiten. Ich würde mich niemals vor eine Gruppe Kinder, Jugendliche stellen wollen und Kugelstoßen anleiten, weil ich das einfach nicht kann. Ich habe das nicht selber gelernt. Deswegen lernt man das auch in so einer C-Trainer-Lizenz oder Ausbildung nicht. Das Thema Laufen, Gehen hat glaube ich, eine Dreiviertelstunde gedauert. Dann war das durch. Was man da halt lernt, ist, tatsächlich so ein bisschen die Verbandsstruktur, das Thema Doping, der richtige Umgang mit Kindern und Jugendlichen, was auch super wichtig ist alles, aber für meine praktische Arbeit halt jetzt nicht so die Relevanz einfach hat. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, auch irgendwie einen B-Trainer zu machen, der ist dann disziplinspezifisch, Laufen, Gehen. Auch da frage ich mich aber, lerne ich da wirklich was? Also ich werde mir das jetzt bald, muss ich irgendwann meine C-Lizenz aktualisieren. Das heißt, ich muss irgendeine Fortbildung machen. Man könnte das aber auch machen, indem man eine B-Trainer-Ausbildung macht, die zeitlich aber deutlich aufwendiger ist. Und ich werde mich jetzt mal informieren, was lernt man bei dieser B-Trainer-Ausbildung? Weil nur wenn ich da was lerne, was mich voranbringt, sehe ich diesen Zeitinvest gerechtfertigt. Ich bin jemand, der sich eher durch seine Arbeit und sein eigenes Interesse so in Themen reinliest, damit beschäftigt, Bücher liest, Paper liest und dann schaut, okay, wie kann ich das jetzt für meine Arbeit als Trainer oder auch für mich selbst als Athlet irgendwie anwenden, umsetzen?
Gut, jetzt da muss man schon sagen, hast du natürlich eine Sonderrolle qua deines echten Jobs bei uns bei Runner's World. Beschäftigst du dich eh täglich mit Trainingsprogrammen, unter anderem der besten Läuferinnen und Läufer der Welt und was weiß ich was. Da hast du natürlich schon vermutlich einen ganz anderen Horizont als andere Lauftrainerinnen und Lauftrainer, behaupte ich einfach jetzt mal. Also von daher, gut, du hast aber eben gesagt, du hast beim C-Trainer hast was auch über das Thema Doping gelernt und wendest du das auch an?
Ja, dass man es nicht tun sollte und dass man da sehr vorsichtig sein muss. Also tatsächlich gibt es einfach auch so ein paar Fallstricke. Ne? Also es gibt halt Medikamente, die sind so im normalen Umgang erlaubt. Und wenn man aber damit bei Wettkämpfen antritt, wird es halt im Zweifel schwierig. Und das wäre natürlich das Allerschlimmste, wenn Leute aus der Trainingsgruppe mit irgendwie Sachen auffallen, die dann im Zweifel auch auf mich zurückfallen oder den Verein zurückfallen. Deswegen, das Thema haben wir jetzt, also als es mit Martin losging zur Weltmeisterschaft, da gibt es dann auch vom Verband mehrere Dokumente, das muss man alles ausfüllen und das war auch das Thema Doping halt, kam drin vor und da muss man dann auch unterschreiben, dass man entsprechend da nichts nimmt und so ein paar Informationen, das ist dann natürlich schon spannend, weil ich da auch sonst keine Angriffspunkte mit habe. Also das Thema Doping spielt jetzt natürlich keine Rolle. Niemand bei uns in der Gruppe dopt, da bin ich felsenfest von überzeugt. Aber man weiß ja, wie es im Breitensport, selbst das Thema Schmerzmittel beim Marathon, wie verbreitet das einfach ist. So, ne? Und das, da sensibilisiere ich natürlich schon, dass wir das nicht machen, einfach auch aus gesundheitlichen Gründen.
Ja. Ein Thema interessiert mich noch. Und zwar, ihr seid ein Verein, ihr seid also keine privat organisierte Laufgruppe oder so etwas. Das heißt, eigentlich jeder, der zu euch kommt, den müsstet ihr auch, vermute ich mal, mit offenen Armen aufnehmen. Gibt es auch so Stinkstiefel in der Gruppe?
Nein, natürlich nicht.
Nein, nicht. Nein, natürlich nicht. Aber ja, spürst du das, dass du da, oder ja, wie soll ich es auf den Punkt bringen? Hättest du manchmal gern so die Funktion zu sagen, so pass mal auf, ihr drei da, ihr tanzt uns permanent auf der Nase rum, euch will ich gar nicht mehr in der Gruppe haben, aber du darfst es nicht sagen? So, also ich will dieses Vereinsding so, wo man jeden mitnimmt. Ihr habt eine Leistungseinteilung, also ab der und der Leistung darf man, das limitiert schon mal so ein bisschen.
Genau. Also es gibt quasi Normen, sage ich jetzt mal, die man erfüllen sollte, um Teil der unterschiedlichen Wettkampfgruppen zu sein. Ich habe das aber irgendwann mal aufgeweicht, gerade zu Beginn, als die Gruppe sehr, sehr klein war und ich so merkte, okay, wir finden gerade einfach keine Frauen, die unter 40 Minuten über 10 Kilometer laufen können. Die gibt es ja nicht,
das ist wie ja Sand am Meer. Sehr genau. Schnell.
Und inzwischen hat sich das alles zum Glück erledigt, aber ich habe irgendwann diese Normen aufgeweicht. Aber letztlich lege ich selber fest, wer bei mir in der Gruppe zum Training kommt. Also man kann in den Verein eintreten. Jeder kann in den Verein eintreten und mittrainieren, aber die Frage ist, ob ich ihn trainiere oder sie trainiere. Da habe ich tatsächlich auch schon Leute abgelehnt, weil ich gesagt habe, das passt einfach nicht. Also ich kann
leistungsmäßig
und tatsächlich auch oder von der Altersstruktur. Also wenn jemand einfach 60 Jahre alt ist, kann er halt nicht mit jemandem trainieren, der 20 ist.
Warum denn nicht? Ich bin 62.
Ja, du kannst ja mal gerne zum Training kommen.
Nee, aber wenn ich doch die Leistungsfähigkeit hätte, ja. Die habe ich nicht, dann darf ich nicht bei dir mitlaufen. Wenn ich 62
schon?
Nein, bin und den Marathon in 2,45 laufe, darf ich nicht in deine Gruppe.
Du schon. Nein, also es ist tatsächlich so, ich möchte, dass die Gruppe was die auch das Miteinander angeht, relativ gut harmoniert. Und es gibt da einfach, hier und da gab es mal Leute auch im Verein, die da so ein bisschen nicht gepasst haben. Und das haben wir zum Glück sehr charmant geregelt alles, um das entsprechend dann einzuteilen. So, es bringt halt nichts, wenn man sich bei jedem Training immer über die gleiche Person ärgert, weil, keine Ahnung, sie zu spät kommt oder hier und da irgendwelche Ansprüche stellt, die einfach nicht tolerierbar sind. Also das ist halt schon so, wenn da so viele Menschen aufeinandertreffen, dass es da immer irgendwie auch mal zu Reibereien kommt und kam. Und inzwischen ist es zum Glück nicht mehr der Fall. Alles sehr, sehr harmonisch.
Sehr gut. Was ist für dieses Jahr so zum Schluss, was wäre so für dieses Jahr das, was dich im Resümee am Schluss zu einem glücklichen Trainer gemacht hätte? Was steht da so an?
Wenn bestimmte Jungs und Mädels ihre persönlichen Ziele erreichen. Also da geht es darum, dass einer sich für deutsche Meisterschaften über 10.000 Meter qualifizieren möchte, andere möchten im Marathon eine Bestzeit laufen und wieder andere möchten einfach wieder richtig ins Training zurückfinden, weil sie irgendwie gesundheitlich Probleme haben, die relativ langwierig sind hier und da. Also ganz unterschiedlich und ich versuche mein Bestes, dass alle ihre individuellen Ziele da erreichen. Und dann ist es beinahe mehr wert, wenn jemand, der schon Jahre dabei ist, den ich wirklich in einer gewissen Art und Weise jetzt trainingstechnisch geformt habe oder sehr stark beeinflusst habe zumindest, in der Bestzeit läuft und damit weit weg ist von irgendwelchen Qualifikationen für deutsche Meisterschaften als jemand, der jetzt relativ neu dabei ist und einfach sehr, sehr schnell ist schon per se, wo ich jetzt gar nicht so viel Einfluss darauf hatte, dass er im Zweifel noch ein paar Sekunden schneller wurde und sich für deutsche Meisterschaften qualifizierte. Also so dieses Individuelle, was die Leute eben sich als Ziel setzen, das zu erreichen. Dann, wenn das funktioniert, bin ich glücklich.
Was ist da für eine Quote? 50%, 80%?
Erfolgsquote?
Also Ziel erreicht, Quote.
Schwierig, weißt du, schwierig. Nee, weißt du nicht. Also ich blicke natürlich immer wieder gern auf den vergangenen Halbmarathon in Hamburg. Im September war das, Deutsche Meisterschaften, Halbmarathon hier in Hamburg, wo 18 Athletinnen und Athleten am Start waren und 18 Athletinnen und Athleten Bestzeit gelaufen sind. So, also 100% cool. Erfolgsquote. Paar Wochen später, Frankfurt-Marathon, 0% Erfolgsquote. Drei Athletinnen und Athleten am Start.
Drei ausgestiegen?
Ein DNF und zweimal komplett am Ziel vorbei. Also, So ist es halt manchmal, ne? Also ich habe da gar keine Quote. Es funktioniert schon alles sehr gut, weil viele sich auch noch gut entwickeln können, weil das Potenzial noch nicht ausgereizt ist, weil sie es im Zweifel auch so quereinsteigermäßig machen, ne? Wenn du halt mit Mitte 20 anfängst mit dem Laufen und vorher noch nicht so viel gemacht hast, ja, dann geht's natürlich erstmal nach oben, ne? Und wenn du da noch ein bisschen Talent hast, dann geht's halt auch richtig ab. Und ich habe derzeit so ein paar Jungs vor allen Dingen, wo ich so denke, boah, krass, das kann richtig, richtig gut werden. Aber dann sind wir immer noch weit weg von irgendwie deutscher Spitze. Aber ich freue mich einfach, wenn es darum geht, auch in Hamburg so ein bisschen Eindruck zu hinterlassen und da Ziele zu erreichen und sich im Zweifel auch mit anderen Vereinen zu betteln, wenn es um irgendwelche Teamwertungen etc. geht, Mannschaftswertungen.
Also Eindruck hinterlassen, da fällt mir bei Hamburg Running eins immer auf.
Jetzt bin ich gespannt.
Dieses klitzekleine Logochen so, auf euren Rennoutfits. Ja. Damit kannst du keinen Eindruck machen.
Nee,
ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Aber das jetzt nur am Rande. Vielen, vielen Dank, Henning, für Podcast, für dein Engagement. Und Shoutout an alle Trainerinnen und Trainer da draußen, die tagtäglich viele einen super Job machen, an alle Übungsleiterinnen, Übungsleiter, an alle Lauftreffleiterinnen, Lauftreffleiter. Und ich bin euch persönlich und wir als Runners World total dankbar, dass es euch gibt.
Ja, braucht es auf jeden Fall. Darf ich Werbung in eigener Sache
machen? Ja, kurz unbedingt.
Machen? Ich glaube, wir brauchen bei Hamburg Running immer noch gute Trainerinnen und Trainer, die sich engagieren. Aber Läuferinnen und Läufer auch.
Läuferinnen und Läufer auch. Ja, an wen wendet man sich? Was ist der Kontakt?
Das Internet.
Hamburg
Running.de wahrscheinlich. Da findet man im Zweifel alle Kontakte. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil von uns. Also es gibt halt viele, die
suchen so nach Hamburg laufen.
Genau, die kommen so nach Hamburg aus dem Ausland und geben Hamburg Running ein und dann kommen wir immer zuerst. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass Leute, die der deutschen Sprache jetzt nicht mächtig sind, darüber zu uns gefunden haben, tatsächlich.
Ja, eigentlich wollten die nur so ein Zeitjogging machen und dann drehen auf der Jahnkampfbahn auf einmal ihre Runden. Scheiße, wann geht's denn mal raus hier?
Das hast du tatsächlich schon durchaus auch wirklich mal, dass Leute dann, also jetzt weniger bei uns bei den Wettkampfgruppen, sondern dann eher in der Hobbygruppe auftauchen und dachten, okay, das ist jetzt so ein Lauftreff und dann machen die da auf einmal ein Intervalltraining. das überrascht dann doch viele. Ja.
Cool. Gut. Alright. Danke.
Sehr gerne.
Tschüss.
Ciao. So, das war Episode 167 des Runner's World Podcast. Wenn ihr euch nun auch vorstellen könnt, euch ebenfalls als Trainerin oder Trainer zu engagieren, kann ich euch nur darin bestärken. Es ist eine Tätigkeit, die mir längst zu einer großen Leidenschaft geworden ist. Es macht unglaublich viel Spaß, das eigene Wissen mit anderen zu teilen, um sie beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen. Fragt einfach mal im Leichtathletikverein in eurer Nähe nach, ob sie Trainerinnen oder Übungsleiter brauchen. Ehrenamtliches Engagement ist überall gefragt und neben allen individuellen sportlichen Aspekten in meinen Augen für den Zusammenhalt der Gesellschaft essentiell. Ich finde es großartig, dass wir Vereine haben und diese Vereine brauchen Menschen wie euch. Also schaut mal, ob ihr Bock drauf habt. Ich verabschiede mich. Tschüss.